betalt kurs videre. Dreiekette VBH.
Moin und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH Folge 128. Ihr seid wieder hier gelandet, nicht bei irgendeinem Fußballpodcast, sondern bei dem Fußballpodcast eures Vertrauens. Und wie ihr schon hört, bin ich stimmlich etwas angeschlagen diese Woche. Deshalb setze ich umso mehr auf meine zwei Companeros, an die ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne abgebe. Ich schicke schneeige Grüße, schneeige Wintergrüße nach Konstanz an dem Bodensee. Brian, ich verwette 10 Euro, dass es bei euch neblig ist.
Ja, es ist, also erstmal hallo zusammen, freue mich, euch zu sehen, euch zu hören. Bei uns ist es furchtbar neblig, es ist sehr grau, alles grau in grau. Und du hängst längst am Strand von Malibu, du sah, oder Hannes?
Noch nicht. Bei mir ist auch neblig, ich melde mich nämlich aus der Hauptstadt. Aber es geht. Also ich war heute joggen, ich war spazieren mit einem Kumpel. Es geht, solange man die Hände nicht rausnimmt. Also telefonieren ist unmöglich ohne Handschuhe. Ich musste ein Telefonat die Woche mit einem Kumpel unterbrechen, weil ich gesagt habe, so, hey Bro, mir fallen die Finger ab. Also es tut mir leid, ich weiß, dass du mir was erzählen willst, was wichtig ist, aber schick mir eine Memo, höre ich mir später an, mir fallen die Finger ab. Und ich habe gesagt, ich melde mich aus der Hauptstadt. Normalerweise sind wir zwei Hauptstadtkorrespondenten hier in Berlin. Der eine ist aber nicht bei mir, sondern ich gebe den Ball an dich rüber, weil erzähl doch mal den Leuten, wo du bist und warum es so verschneit bei dir ist.
Ja, gib dem Mann ohne Stimme das Wort direkt wieder, wunderbar. Ja, ich sitze in Ulm im wunderschönen Schwabenländle und bei uns ist traumhaft Wintereinbruch gerade. Ja, bei mir ist ein bisschen die Stimme am Abkacken und ich es hat so ein bisschen gestern angefangen, tagsüber. Ich weiß nicht, ob es dann die beste Idee war, abends Bier zu trinken, also auf Champions League-Niveau Bier zu trinken. Das war dann vielleicht nicht ganz das Klügste, was ich machen konnte. Nichtsdestotrotz, Podcast muss sein. Für euch da draußen tut es mir jetzt schon leid. Es ist vielleicht so ein bisschen, manche finden es, glaube ich, geil, so ASMR-mäßig. Andere finden es, glaube ich, ganz ekelhaft gerade und kriegen so Brechreiz, während sie mir zuhören. Aber es gibt
Schlimmeres. Es ist gar nicht so schlimm. Also sorry, dass ich unterbreche. Ich find's gar nicht so schlimm. Es ist wie, als ob du ein bisschen verstopfte Nase hättest. Ich gratuliere dir aber zu deinem Bierabend auf Champions-League-Niveau, weil ich finde, das machst du viel zu selten.
Das stimmt.
Öfter machen. Also ich hatte eine Phase, wo ich wenig Alkohol getrunken habe und da habe ich gemerkt, mir geht's nicht so gut. Ich muss mehr trinken. So, auch so Ärzte fragen so, ja, und trinken Sie ab und zu? So, ja, so 2-3 Bier die Woche. Ah, das muss mehr werden. Vor allem jetzt im Winter, es ist zu wenig.
Den Arzt will ich sehen. Nee, wir haben hier bei mir zu Hause wird immer das gleiche Trinkspiel gespielt. Es wird immer Leberschuss gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
Als bezeichnet ist, wahrscheinlich, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man relativ schnell relativ viel Bier trinken muss und es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe mir gedacht, ich besorge das mal und dann werden wir das mal in Berlin zocken. Wie geht's denn euch so? Wie war eure Woche? Alles im Griff?
Alles im Griff, jawohl, ja, nee. Ich bin gerade noch mal auf das Spiel Schalke gegen Kaiserslautern gegangen. Sorry, dass ich jetzt darauf zu sprechen komme, aber irgendwie hat diese Wechsel von Edin Dzeko, über den wir auch gleich sprechen werden, auch meine Woche so ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Also gerade fußballerisch war das auf jeden Fall eine sehr spannende Woche. Mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen.
Ja, du hättest jetzt auch von dir als Privatperson gern was erzählen dürfen, aber also ist okay, wenn es für dich wirklich alles nur um Fußball dreht, ja, dann ist es natürlich sehr dünn.
Ja, also ich muss schon sagen, dass das schon ein riesiges Thema ist, was gerade bei mir auch noch ein Thema ist, fällt mir gerade ein. Wenn wir jetzt über Privatpersonen so reden, was ich gerade täglich wieder mache, ist ein Wordle lösen. Und zwar nicht Wordle, wie man es kennt, sondern Geschichtswordle mit Jahreszahlen. Und werden immer Ereignisse einem vorgestellt und du musst die Jahreszahl dazu eingeben. Und dann wird dir eben angezeigt, ob die Nummern stimmen oder eben halt wie bei Wordle grün oder gelb, wenn sie richtig sitzen oder ganz falsch oder aber richtig sind. Und das spiele ich irgendwie gerade die ganze Zeit. Und ja, das jeder Morgen.
Finde ich aber gut. Finde ich aber gut, weil ich bin nämlich auch mittlerweile gefangen in so einem Strategie-Gedächtnisspiel und zwar diese Minigames auf LinkedIn. Kennt ihr die?
Ja, die sind so geil.
Aber spielst du das? Ich frage mich immer, welcher Perversling das spielt.
Ich auch, Bro.
Ich auch, Digga.
Das ist so geil.
Ich liebe das mit den Zahlen verbinden. Das finde ich
richtig geil. Ja, ich auch, Bro. Ganz kurz, hast du heute schon gemacht?
Nee, ich glaube heute noch nicht.
Wie heißt das nochmal? Zip the Line oder sowas?
Ja, irgendwie ja, sowas.
Ey, Zip.
Also falls ihr euch da draußen wundert, wer sind diese cringe neuen Kontakte, die ich habe, die jeden Tag diese Scheiße spielen? Brian und ich gehören auf jeden Fall dazu.
Ja, ich hasse es, wenn bei mir so eine LinkedIn-Notification raufkommt und es so 32.000 Leute aus deinem Unternehmen haben heute schon gespielt, mach weiter. Und ich so, Gott, wer sind die Leute? Ja, nee, bei mir geil. Muss ich sagen, Mein Highlight war nicht der Wechsel von einem Spieler in die zweite Bundesliga, auch wenn das natürlich sehr fußballromantisch ist, nur, sondern mein Highlight waren tatsächlich die Oscar-Preis-Nominierungen, Verkündungen, weil ich doch ein großer Filmfan bin und die wurden jetzt, ich glaube, am Donnerstag verkündet. Und ein brutal geiler Film, über den wir hier schon gesprochen haben, Sinners, hat den Rekord gebrochen, die meisten Oscar-Nominierungen
ja, ne?
in der Geschichte dieser Preise, 16 Stück. Für euch da draußen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ein brutal geiler Film.
Ist der nicht mega gruselig?
Er hat Gruselelemente, mega gruselig ist nicht. Ich muss sagen, die ersten zwei Sekunden haben die gruseligste Szene, weil du denkst dir nichts Böses dabei. Es fängt so entspannt an, so es wird in eine Kirche reingezoomt, so 30er Jahre im Süden, eine schwarze Community, die sind alle gehen in die Messe und dann gibt es so ein Throwback oder so ein Flash-Forward und das ist so ein Jumpscare und auf den bist du halt nicht vorbereitet. So, ich weiß noch, damals habe ich einen Mini-Herzinfarkt bekommen im Kino. Aber ansonsten ist der richtig nice. Also Musik ist cool. Michael B. Jordan ist nicht nur ein unfassbar gut aussehender Mann, sondern auch ein cooler Schauspieler. Deswegen, ich kann ihn euch nur ins Herz legen. Und das war mein kleines Highlight der Woche. Neben natürlich auch, keine Ahnung, Arbeit lief gut. Ich habe meine letzte Präsentation an der Uni gehalten, tatsächlich. In meiner akademischen Karriere. Wir haben gesprochen darüber, ob Toleranz ein Luxus ist, also von einer Person ausgeht, im Sinne von tolerieren, gibt mir das eine Machtposition, weil ich dann sagen kann, hey, das toleriere ich und dementsprechend übe ich Macht über dich aus. Oder ist tolerieren einfach so ein Prozess, eine Entwicklung des gesellschaftlichen Zusammenlebens? Da ging es 1,5 Stunden lang. ihr könnt euch vorstellen, ich bin sehr froh, wenn dieser Master vorbei ist.
Ich dachte mir gerade, ey, unfassbar, ich vermisse nichts daran, dass man sich über so einen Quatsch unterhalten musste. Wir unterhalten uns über wichtigere Dinge und die sind natürlich über die schönste Nebensache der Welt und das ist Fußball und dementsprechend würde ich sagen, legen wir los.
Ich habe jetzt gesagt, du sagst, wir unterhalten uns über den neuesten SIP.
Weil du es gerade geschickt hast.
Ja,
ich habe es gerade gesehen. Das ist so bezeichnend, dass Brian einfach hier während des Intros, das zeigt, wie egal ihm das Intro ist, dass er jetzt wirklich schon Hannes und mir öffentlich zeigt, dass er während der Aufnahme dieses scheiß Minigame nebenher spielt. Das ist wirklich traurig, ey.
Ich wollte auch ein bisschen provozieren, ich gebe ganz ehrlich zu, ich wollte ein bisschen provozieren. Ich muss sagen, ich finde es aber wirklich ein geiles Spiel. Ich habe auch ewig jetzt gerade gebraucht. Ich habe 1:15 gebraucht und der Durchschnitt heute waren 43 Sekunden.
Ja, dann bist du wohl dumm.
Jetzt hätte ich das auch ohne Spiel sagen können, dass Brian dumm ist, nicht Spaß.
ja, ihr Lieben, Brian hat es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Die sportlichen Schlagzeilen wurden diese Woche tatsächlich dominiert von Schalke. Weniger aufgrund ihrer Glanzleistung in der vergangenen Woche gegen die Hertha. Mehr aufgrund ihres Neutransfers. Edin Dzeko kehrt zurück in den deutschen Fußball. Boah, Entschuldigung. Zu FC Schalke 04, er ist die große Offensivhoffnung. Kultig oder tatsächlich sportlicher Mehrwert? Was sagt ihr?
Mischung aus beidem. Also ich denke, das Spiel heute schon gegen Kaiserslautern hat er ja getroffen.
Ja, das ist doch der Wahnsinn!
Technisch sehr überragend für einen 39-Jährigen. An der Stelle muss ich mich ein bisschen an die Nase fassen, weil so ein Ronaldo sagt immer, boah, ich bin 40 und ich spiele doch auf höchstem Niveau. Da muss ich sagen, Edin Dzeko, Chapeau, 39. Zweite Bundesliga ist in meinen Augen, wahrscheinlich in Augen aller unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, besser als die Saudi League. Also da wollen wir nicht diskutieren. Und dass Dzeko mit 39 noch so Dinge raushaut, geil. Und ich glaube auch kultig in dem Sinne, viele Schalke-Spieler sind wahrscheinlich so wie wir mit Edin Dzeko beim VfL Wolfsburg groß geworden, weißt. Also du hast damals als kleines Kind einen Fernseher angemacht und da hat er einfach in seiner VfL-Zeit mit Grafitsch gezaubert und jetzt hast du ihn so ein bisschen als Role Model, als Anführer da vorne drin. Deswegen, ich glaube, eine richtig smarte Entscheidung, sowohl sportlich, kommerziell, kultig, also alles richtig gemacht. Und an der Stelle, FC Schalke, gratuliere ich euch zum zweitcoolsten Transfer der Bundesliga-Geschichte, weil den coolsten habt ihr ja auch. Also Raul. Brett. Und dass Dzeko jetzt in die zweite Liga wechselt, auch wenn er jetzt nicht mehr der Edin Dzeko ist von, keine Ahnung, Manchester City-Zeiten, ist er trotzdem noch ein sehr guter Spieler und deswegen gratuliere ich.
Ja, ich schon auch nicht ganz vergleichbar mit dem Raul-Transfer, das sind schon nochmal zwei verschiedene Paar Stiefel.
Ich habe zu lange gesprochen, sag du mal was.
Ja, es schlägt aber in die gleiche Kerbe, also und ich finde, es ist nicht so, dass jeder Star bei Schalke Erfolg hatte, Aber ich glaube, dass Edin Dzeko gerade für seine fußballerischen Fähigkeiten zumindest auch in der zweiten Liga durchaus noch erfolgreich sein kann. Zeigt er eben heute auch mit dem Tor direkt. Ich war nämlich jetzt gerade auch, ich habe mir noch nicht die Zusammenfassung angeschaut, weil ja Sonntag ist, weil es ja heute das Spiel war. Und ich war mir gar nicht bewusst, dass er direkt getroffen hat. Ich habe jetzt einfach mal geschaut, ob er spielt überhaupt. Und dann war ich so, Digga. Also besser geht's ja nicht. Und ich meine, dass er ja auch ein Angebot von Paris FC ausgeschlagen hat, also von dem zweiten Pariser Club, weil ihm gesagt wurde, den Aufstieg mit Schalke zu erleben, sollte er mal machen. So. Und
ja, nee, nicht nur deshalb, sondern primär wegen der Bosnien-Connection mit Miron Muslic und Nikola Katic.
Auch, aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch ein Punkt gewesen sein, dass Schalke man tatsächlich vielleicht auch mal als Fußballspieler gerne erlebt haben will. Das ist bestimmt einer der weicheren Faktoren. Wie sagt man da? Soften Faktoren. Ich freue mich. Nee, wie heißt es? Wie heißt es nochmal im Wirtschaftssprech?
Soft Facts, oder?
So, ne. Wie haben wir das
denn? Ja, doch schon. Es
Soft Facts und Hard Facts. Soft Facts.
Ja. Doch, doch. Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein Video schon, also ich glaube, Walle sieht es ja ein bisschen kritischer. Wir können jetzt gleich mal auch die ehrliche Schalker-Meinung hören. Aber ich persönlich finde es natürlich der Hammer. Man darf, ich würde nochmal ganz kurz nochmal zu Edin Dzeko sagen, nicht vergessen, dass er einer der erfolgreichsten Stürmer Europas war. Er hat in 3 europäischen Top-Ligen jeweils 50 Tore geschossen. Sowohl in England bei Man City, als auch in Deutschland bei Wolfsburg, als auch in der Serie A, unter anderem bei Inter Mailand. Und der ist auf jeden Fall einer, der überall gut spielen kann. Und das einzige Mal, wo er jetzt nicht erfolgreich war, was das Treffer anging, war jetzt bei Florenz. Bei denen ist aber sowieso diese Saison schon Land unter. Das ist schließlich auch der Kreis eben. Wir haben ja da mal auch vor längerem drüber gesprochen. Und da auch dort hat er zwar nicht getroffen, konnte sich aber auch so ein bisschen als der Leader rauskristallisieren, nachdem er mal mit den Fans am Mikro gesprochen hat. War auch nicht schlecht, aber ich glaube, bei Schalke ist er hoffentlich gut aufgehoben. Ich freue mich, wenn es erfolgreich wird. Ich glaube, wir freuen uns ja sowieso alle, wenn es da besser wird. Aber jetzt interessiert mich nochmal ganz kurz von dir, Walle, weil du warst ja schon auch ein bisschen frustriert, was die Offensivleistung bei Schalke angeht. Ist jetzt auch nicht so toll, wenn man sich mal das Torverhältnis und so weiter anschaut. Deswegen sag doch du mal, was ist dein Take zu Edin Dzeko bei den 04ern?
Ja, also alles in allem muss man schon mal sagen, es ist, ich glaube, primär schon so, hat so Kult-Transfer-Charakter. Also es wurden ja auch irgendwie am ersten Tag 6000 Schalke-Trikots mit Dzeko-Flock verkauft und der Flock ist jetzt erstmal ausverkauft. Ich muss aber sagen, dass ich sportlich jetzt, auch wenn er natürlich jetzt vor allem spektakulär getroffen hat, direkt, also das war wirklich ein überragendes Tor, das musste er erstmal so machen, gegen Kaiserslautern, auch wenn er direkt getroffen hat, so richtig die sportliche Lösung sehe ich da nicht, weil der Mann wird dieses Jahr noch 40. Also selbst wenn du aufsteigst, dann ist das ja eine nicht sehr nachhaltige Lösung. Also das ist so ein bisschen, wir haben hier ein Problem, okay, lass uns das mal schnell mit so einer gemütlichen Lösung stopfen, aber das ist irgendwie nicht so nachhaltig gedacht. Vielleicht bringt so ein bisschen Aufschwung in die Offensive mit rein, aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, dass wir ja gleichzeitig gestern auch schon den nächsten Transfer bestätigen konnten. Hier von Dynamo Zagreb, den Ljubicic, der davor bei Köln war. Da war vorher bei Köln, jetzt bei Dynamo Zagreb. Also wieder, also der ist auch echt ziemlich gut für die zweite Liga. Auf jeden Fall eine Bereicherung und für die Offensive, da bin ich dann gespannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die etwas nachhaltigere Lösung als Edin Dzeko, wobei es natürlich schon noch einfach witzig ist, wenn man sieht, dieses, kennt ihr diese Welcome-Videos, wenn dann so gezeigt wird, wie sie Medizin-Check machen, unterschreiben ihren Vertrag und etc. Und da gab es die Szene, wie dann einfach Edin Dzeko mit Loris Karius irgendwie sich trifft in irgendeinem Büro. Und also, ich glaube, wenn vor 10 Jahren irgendeiner gesagt hätte, Karius und Dzeko werden sich mal in der zweiten Liga bei Schalke treffen, also wer das auf seinem Zettel hatte, Chapeau.
Also Walle, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass deine Stimme so schlecht ist. Du warst wahrscheinlich vor 2 Tagen in Gelsenkirchen und hast Dzeko zugejubelt. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass meine Stimme dermaßen fehlt. Das passt doch ganz gut eigentlich, oder?
Ja, 5.000 von den 6.000 Trikot-Vlogs habe ich gekauft.
glaub ich direkt.
Was ich nur kurz einwerfen wollte, ist, ich denke, es ist auch ein gutes Geschenk von den Schalken Directives an die Fans. Weißt, vielleicht ist es natürlich sportlich keine Glanzleistung in dem Sinne, wie du sagst, keine nachhaltige Lösung. Obwohl, vielleicht doch, weißt du. So. Der Mann hat schon bewiesen, dass er über den Durchschnittsfußballalter durchaus performen kann. Aber ich finde es ein geiles Geschenk im Sinne von, hey, wir haben die letzten 4-5 Jahre echt nicht vieles Cooles gemacht. Ihr habt viel Scheiße mitgemacht, ihr habt viel Scheiße gefressen. Komm, wir schenken euch mal was Cooles. So. Ich glaube, wann habt ihr Kolasinac geholt? Als Notlösung, als ihr abgestiegen seid, das zweite Mal, gell? Oder das erste Mal?
Ja, 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 ja. Genau. Ja, ja. So ist, ja, da also hat mir Huntelaar auch geholt.
Genau, es ist nicht vergleichbar damit, weil da wurde ja nichts gerissen. Aber ich denke mir jetzt so, hey, danke für den Support. Ihr habt jetzt ein cooles Ding. So, Jaco, wie Noah gesagt hat, super erfolgreicher Stürmer. Champions League, Premier, also Champions League, viele Treffer. Premier League-Sieger, so, ist ganz nice. Aber ja, ich sehe auch deinen Punkt. Und ich muss auch Noah recht geben. Es ist schon sehr suspekt, dass deine Stimme dermaßen am Arsch ist an dem an dem Tag, wo, oder an den Tagen, wo Jaco announced wird als neuer Stürmer.
Ja. Ist schon okay.
Oder du rauchst wieder Kette, kannst auch sagen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Es bringt auf jeden Fall ein bisschen Glamour rein auf Schalke und ich freue mich schon auch so ein bisschen und dann werden wir weitersehen. Ich glaube, Brian hört gerade nichts, deshalb können wir auch einen direkten Übergang machen und über deine Bayern sprechen, Hannes, weil über die spricht Brian eh nicht so gern. Kommen wir doch mal da zu der ersten Bundesliga-Niederlage der Saison 25-26 und irgendwie ist es bezeichnend, dass es gegen Augsburg war, oder?
Es bleibt, wie es schon immer ist bei den Bayern, wenn ein vermeintlich kleinerer Gegner denen eine offene Schlacht anbietet, werden die nervös. Und es war auch diesmal so. Ich muss sagen, es war ein starkes Spiel von Augsburg, weil Augsburg hat sich unter Sandro Wagner extrem schwer getan. Jetzt schlagen sie den FC Bayern als erste Bundesligamannschaft dieser Saison, beziehungsweise als überhaupt zweite Mannschaft mit Arsenal zusammen. Und Es war auch okay, also es hört sich wahrscheinlich weird an, dass ich sage, es ist okay, wenn meine Mannschaft mal verliert, aber die Bayern, das hat auch Kimmich ganz gut nach dem Spiel in der PK zusammengefasst, die brauchen wieder so ein bisschen Hunger. Also es ist gerade so ein bisschen alles zu bequem. Weißt du, hast einen vermeintlich starken Gegner wie Leipzig in zwei Spielen 11-1 geschlagen und es kann sein, dass dann so ein bisschen so die Müdigkeit eintritt, so dieses Monotone, so hey, wir sind eh so gut. Deswegen, ich glaube, das tut gut. Idealerweise würde ich mir jetzt eine Länderspielpause wünschen. Weißt du, dass die Bayern schon wieder so ein bisschen Zeit haben zu regenerieren und dann wieder mit richtig Energie zurückkommen. Das wäre jetzt nice, aber die kommt halt erst im März. Dementsprechend finde ich, es ist eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. In der Champions League ist die Qualifikation sicher mit dem Sieg gegen Saint-Gilloise 2-0. Das war jetzt auch so ein Arbeitssieg, ganz ehrlich. Das heißt, da können sie vielleicht jetzt unter der Woche ein bisschen B11 auflaufen lassen oder Spieler, die so langsam wieder in Rhythmus kommen wollen und können. Es war ein trauriges Spiel von den Bayern, ganz ehrlich, es war ideenlos nach vorne, es war schlecht koordiniert hinten und Augsburg hat es einfach super gut gemacht. Die standen sehr diszipliniert hinten, haben die wenigen Chancen, die sie hatten, vorne ganz gut genutzt. Und wie heißt der Stürmer von den Augsburgern? Esende, der Junge, der war gut, der war richtig, richtig gut. Der hat den Ball so oft gut im Gegenangriff gehalten und hat, also es war wirklich, wirklich eine starke Performance und alles in allem, glaube ich, ist es der richtige Zeitpunkt gewesen, wie gesagt.
Ich finde es aber auch irgendwie so ein bisschen, das ist so die typische Bayern-Reaktion. Wenn sie denn mal schlecht sind in der Bundesliga, beziehungsweise in der Bundesliga verlieren, dann ist es so eine ganz klassische Bayern-Reaktion zu sagen, ja, ihr unterfordert uns. Und dann werden wir halt irgendwann läsch und müde und haben keinen Bock mehr. Das ist typisch Bayern und das nervt mich auch ein bisschen.
Also was willst du doch machen? Also du kannst ja jetzt als Bayern-Vorstand oder als Trainer oder als Spieler kannst du ja nicht vor die Kamera hinstellen und sagen so, boah, Skandal, Krise, Formkrise, wir stürzen
nein, ab. Nein, also, das sollst du ja gar nicht machen, aber du kannst dich ja hinstellen und ehrlich sagen, Leute, wir waren heute einfach die schlechtere Mannschaft.
Ja, waren
wir
so.
Haben halt einfach also, verloren.
Hat die auch Company gesagt, also hat die auch Company zugegeben. Der war ein bisschen pissed bei der PK. Noah, du bist eigentlich unser PK-Meister, ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast. Der hat zwei, drei Fragen bekommen im Sinne von, oh, denken Sie, dass es heute das falsche System war? Und hat er gesagt, es war dasselbe System wie immer. So, was wollt ihr? Was falsches System? Aber doch, ich finde schon, dass einige der Beteiligten dann schon gesagt haben, so hey, Augsburg war einfach stärker. Und es stimmt auch, Augsburg war 70 Minuten einfach besser. Und es war auch sehr bezeichnend, dass der letzte Schuss von Olise, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel geschaut habt, dass der letzte Schuss von Olise halt ans Lattenkreuz geht und nicht rein. Das wäre auch unfair gewesen. Aber ich vertrete da wahrscheinlich diese nervige Bayern-Meinung, die du gerade angesprochen hast. Einfach so, hey, es passiert, abgehakt, am Mittwoch spielt die U17 und dann geht's einfach weiter mit unserer Siegesserie.
Brian, hast du da noch einen Take-Two?
Ja, also ich muss das nochmal ganz kurz zwei Sachen, die mir im Kopf spuken. Zum einen, Sandro Wagner hatte recht. Die Bayern sind auf dem gleichen Niveau wie Augsburg. Das ist, finde ich, ein Punkt, der da schließt sich, finde ich, der Kreis zu Sandro Wagner. Augsburg ist gerade im aller Munde wegen sportlichen Gründen und es geht um Sandro Wagner. Das heißt also, sie haben endlich einmal jetzt geschafft, dass über sie geredet wird. Und das finde ich irgendwie interessant, dass es ausgerechnet jetzt bei einer Bayern-Niederlage passiert. Und zum anderen muss man sagen, Manuel Baum hat wirklich sehr konkret und sehr gut sein System aufgestellt und hat eigentlich ganz gut aufgezeigt, wie man die Bayern vielleicht dann doch manchmal knacken kann. Also wenn man das jetzt sich mal anschaut, vorne früh stören und sich teilweise hinten reinstellen. Also nicht nur hinten reinstellen, sondern eben auch die Offensive suchen. Sieht man auch bei mehr Schüssen abgegeben als die Bayern, 16-15. Das finde ich schon auch sehr, sehr ein Statement. Dass halt eben nicht nur das hinten reinstellen Erfolg verspricht, auch, aber nicht nur, sondern eben auch, dass man offensiv die Bayern in ihrem System stören muss. Und das ist eben auch das Zitat, was er gesagt hat. Man muss sie so ein bisschen brechen, das System brechen. Und das ist schon, finde ich, auch rein von der Trainerseite her eine starke Leistung, weil es eben auch aufzeigen könnte, wie man in Zukunft, vor allem in dieser Saison, mit Bayern umgehen kann. Und deswegen stelle ich jetzt einfach mal die These in den Raum. Der Meisterschaftskampf ist gar nicht so schnell entschieden. Ich bin jetzt mal der Brutaloptimist. Boah. Ich bin jetzt mal der Brutaloptimist und sage, der Meisterschaftskampf ist noch nicht entschieden. Dortmund hat gewonnen. Dortmund spielt den pragmatischsten Fußball wahrscheinlich in ihrer Geschichte. Und ich würde sagen, dass wir bis April noch nicht feststehen haben, wer der Meister wird. Das ist einfach eine brutal optimistische These, aber ich stelle sie mal in den Raum, weil eben so einen Sieg, wie jetzt der Augsburger FC gegen die Bayern hatte, auch irgendwie aufzeigen könnte zu anderen Vereinen, weil die schauen ja zu, wie man eben mit den Bayern auch irgendwie Schaden hinzufügen kann. Ich sage nicht, dass es passiert, ist meine Hoffnung, optimistisch, aber es könnte sein.
Ich sehe das ganz gegenteilig. Ich glaube, Bayern sieht das als Warnschuss. Das war der Warnschuss, das war so ein Hallo-Wach-Rüttler, dass sie auch den Bundesliga-Wettbewerb ernst nehmen müssen und das nicht auf Autopilot fahren dürfen. Und deshalb, wir kennen die Bayern. Was macht Bayern, wenn sie ein Spiel verloren haben? Im Anschluss?
Gewinnt sie das nächste 6-0.
Genau. Gegen wen steht das nächste Bundesligaspiel an? Gegen den HSV. Also, wir können uns auf ein 12-0-Tor-Festival mit 8 Toren von Harry Kane freuen. Ich gehe schwer davon aus, dass da jetzt eine sehr, sehr deutliche Bayern-Reaktion kommen wird.
Ich muss auch sagen, es ist so ein bisschen once in a season, die Tatsache, dass ein Team so stark gegen die Bayern spielen kann. Mainz und Union haben es auch gemacht und sie haben es auch mit einem ähnlichen System gemacht. Lass uns die Bayern stören, wir dürfen nicht in ihr System verfallen, aber du hast halt nicht über 90 Minuten Spieler, die es immer machen können.
Genau, aber deswegen.
Leipzig hat es 45 Minuten geschafft und danach haben die Bayern die einfach überrollt. Also ich sehe deinen Punkt, aktuell sieht es wirklich danach aus, dass man die Bayern stören kann, aber Wall hat auch recht im Sinne von, oder was auch ich angesprochen habe, so ein Ausrutscher kann passieren. Es ist absolut normal, auch wenn du Top-Leute vorne hast. Aber die lassen sich das nicht mehr nehmen. Also das wird jetzt einfach im Laufe der Saison nicht wieder so deutlich sein.
Der Witz ist doch, dass wir hier gar nicht so sitzen würden und darüber sprechen würden, wenn der letzte Schuss von Olise halt 4 Zentimeter weiter unten gewesen wäre und reingeflogen wäre. Aber das ist ja auch Fußball.
Ja, ja.
Also ist halt auch schön. Ist ja das Schöne daran.
Und auf jeden Fall. Sorry, Walle, du bist gerade kurz davor, einen sehr geschmeidigen und schönen Übergang einzuführen, aber ich wollte nur zu Noah sagen. Der BVB spielt keinen pragmatischen Fußball, sondern einen horrenden Fußball, der ab und zu Ergebnissen führt. Ab und zu eine Performance wie jetzt, dieses 0-3, was sie jetzt geholt haben, das passiert nicht nochmal, weil ich weiß nicht, ob du das Champions League-Spiel gegen Tottenham geschaut hast. Junge, da hätten du, ich, Walle besser performen.
Ja, okay.
Und wenn der BVB, wenn der Champions League BVB in der Liga spielt, dann verabschieden sie sich vom Meisterschaftsrennen so krank schnell, da können wir gar nicht so schnell gucken.
Ja, aber sie spielen jetzt seit 19 Spielen unglaublich gut. Ich habe das schon am Anfang der Saison jetzt gesagt, wir können ja direkt zu Dortmund eigentlich gehen.
Ja, bitte.
Ich habe es jetzt schon am Anfang der Saison gesagt, unterm Radar irgendwie spielt Dortmund eigentlich einen ziemlich erfolgreichen Fußball unter Niko Kovac. Es ist kein schöner Fußball. Es ist ein furchtbar anzusehender Fußball häufig. Und natürlich werden sie nicht in Champions League-Finale kommen damit. Sie werden sehr wahrscheinlich auch kein Meister mit. Aber es ist ein pragmatisch effizienter Fußball. Und natürlich, gegen Tottenham war es schlecht. Aber was ich so das Gefühl hatte oder was ich das Gefühl habe bei Dortmund, das ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt, den wir auch ansprechen und der, glaube ich, vielen so bewusst ist, es fehlt so ein bisschen an den, sag ich mal, in den internationalen Klassenspieler. Also gerade gegen Tottenham hatte ich das Gefühl, da waren Spieler auf dem Platz, die sind gut, gerade eben auch für die Bundesliga ausreichend, um eben auch dann einige Teams zu schlagen, aber die halt in der Champions League das dann nicht abrufen können. Und das ist so ein bisschen, und witzigerweise, ich habe ja immer wieder diesen Take verwendet, gerade für die Bayern, der Weg in die europäische Mittelmäßigkeit. Und ich hatte das Gefühl, am Mittwoch war eigentlich die europäische Mittelmäßigkeit bei Dortmund. Also einfach so ein bisschen, ja, das sind ganz gute Spieler, aber die sind halt einfach nicht in der Lage, sage ich jetzt mal, Top-Teams irgendwie mal in Gefahr zu bringen. Wobei ja Tottenham nicht mal ein großes Top-Team war. Und das ist dann schon beängstigend. Aber auf der anderen Seite eben in der Liga können die dann schon eben durch den effizienten Fußball von Kovac performen. Deswegen wäre ich da jetzt nicht ganz so forsch zu sagen, dass es keine gute Saison ist. Eben, ich würde sogar sagen, jetzt gehe ich nochmal zu der These zurück, die ich da vorhin aufgestellt habe, dass Dortmund den eventuell Bayern noch gefährlich werden könnte. Optimistisch formuliert.
Ja, schon sehr optimistisch.
Ganz spitz dazu, das einzige Szenario, wo ich dir recht geben könnte, ist, wenn Dortmund am Mittwoch die Qualifikation in die nächste Runde der Champions League verpasst. Weil aus dem Pokal sind sie schon geflogen. Das heißt, sie tanzen aktuell nur auf zwei Hochzeiten und das ist vielleicht für den Meisterschaftsrennen oder für die Bundesliga ganz, ganz gut. Aber ich glaube, diese Doppelbelastung wäre dann immer noch zu viel. Das einzige Szenario, wo ich dir recht geben könnte, dass die Dortmunder die Bayern noch stören könnten, jetzt viel, viel Konjunktiv 2 und viel Wahrscheinlichkeit nicht, aber ist, wenn sie rausfliegen. Die haben eine Bombenaufgabe gegen Inter. Die Letztplatzierten, beziehungsweise der 25. Platzierte in der Champions League-Tabelle hat 8 Punkte, Dortmund hat 11, das heißt, die sind noch einzuholen. Sollten sie rausfliegen, kann es sein, dass sie sich auf die Bundesliga konzentrieren, aber ansonsten, wenn es nicht eintritt, Noah, ich sehe leider kein Szenario, wo Dortmund unter den Top 4 landet.
Nee, also gehe ich auch absolut mit bei Hannes. Ich glaube, wir müssen uns auch prinzipiell von der Idee verabschieden, diese Saison, dass wir in irgendeiner Form ein Meisterschaftsrennen haben werden in der Bundesliga. Auch wenn ich an dieser Stelle Dortmunds Leistung sogar höher ansetzen würde, als du es machst, Brian. Also ich finde, es ist gar nicht so unspektakulär und ineffizient. Also so ein 3-0, ein ungefährdetes 3-0 bei Union Berlin.
Ja, übel.
Am Samstagabend bei minus 5 Grad wahrscheinlich. Das ist nicht so niedrig zu bewerten, zumal Union auch gegen Leipzig gewonnen hat. Und die Bayern sich auch sehr schwer getan haben gegen Union. Und auch gegen Stuttgart Union einen Punkt geholt hat letzte Woche. Also da muss man das Ganze schon nochmal so einordnen, dass es eigentlich dann doch relativ souverän ist. Und da kann man sagen, wenn sie so weitermachen, dann bleiben sie auf jeden Fall Bayern Verfolger Nummer 1. Und ich glaube, das ist doch auch ihr Ziel. Also kannst du mir ja nicht erzählen, dass Dortmund das Ziel ausgerufen hat, Meister zu werden.
Oh, ich glaube, es gibt ja immer wieder ein paar Verrückte, die wirklich damit der Idee spielen. Ich meine, ich habe es ja auch gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, es ist sehr unrealistisch. Es ist wahrscheinlich einfach das letzte kleine Fünkchen Hoffnung, was ich habe für diese Liga. Für diese Liga, die so langweilig wird und langweilig geworden ist. Deswegen mal sehen, was passiert. Ich finde es einfach nur spannend, wie der Dortmunder Fußball einfach sich auch gerade nochmal transformiert, verändert hat in den letzten Jahren und auch gerade eben die Spieler einfach so wenig. Ich finde, sie versprühen auch keinen großen Glanz. Außer Schlotterbeck gibt es keinen, der Weltklasse ist. Deswegen, ja, es ist schon ein bisschen schade, was da passiert ist.
Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die Kovac so sehr supporten wie du. Ich glaube, nicht mal dein Trainerteam hat so viel Vertrauen in den Typ.
Nicht mal Kovac selber hat so viel Vertrauen in sich selbst wie Brian in ihn. Aber das ist ja okay. Brian braucht immer, ich habe das Gefühl, Brian braucht immer so einen Trainer-Tiger in der Bundesliga für sich. Das war lange der ewige Thomas Tuchel. Und dann war es eigentlich Sandro Wagner dieses Jahr. Jetzt ist er weg, jetzt musst du einen anderen suchen.
Ja gut, aber
jetzt ist Kovac
ich
geworden.
Ich bin ja so eine Unterhaltungsmaus. Ich brauche auch jemanden, der irgendwie so ein bisschen, der ihn aneckt, der irgendwie vielleicht auch bestimmte Sachen auch mal sagt, die vielleicht jetzt nicht eben auf seinem Zettel stehen. Und ich glaube, da ist Kovac auch so einer. Er ist vielleicht nicht ganz so krass wie Tuchel. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde, glaube ich, es ist einer der spannendsten Projekte in der Liga, weil eben es einfach so so widersprüchlich eigentlich ist vom Gedanken her, von Dortmund und von Kovac her. Also die Art des Fußballs zu spielen und die Art, wie Dortmund eigentlich spielen will. Deswegen, ich finde es auch spannend, wie dann immer rumgeheult wird von Dortmund-Fans, die immer den Untergang an die Wand malen, während sie eigentlich ja doch eine solide Saison spielen. Deswegen, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Kovac am Ende der Saison einfach, ich weiß nicht, ob er einen Vertrag, wahrscheinlich hat er ja anderthalb Jahre Vertrag bekommen damals, dann am Ende der Saison einfach seinen Vertrag einfach nicht weitererfüllt oder nicht verlängert wird. Deswegen, ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kovac einer der langlebigsten Trainer in der Dortmunder Geschichte sein wird in den letzten 20 Jahren.
Hast du was mit dem? Also seid ihr irgendwie befreundet?
War das dein Lieblingslehrer
in der Schule oder sowas?
Ich darf doch auch mal ein paar Thesen aufstellen. Und ich meine, gegeben jetzt der letzten Saison und gegeben der jetzigen Saison spielt der, muss man sagen, gar nicht so einen unerfolgreichen Fußball. Und deswegen stelle ich mal die These auf, dass es vielleicht einer der Trainer ist, die vielleicht am längsten da bleiben, einfach weil es eben so widersprüchlich ist.
Also wo man Brian recht geben muss, ist, dass wenn, glaube ich, jemand den Dortmund-Verantwortlichen und Fans zu Beginn der Saison gesagt hätte, ey, am 19. Spieltag seid ihr 8 Punkte hinter Bayern auf Platz 2 mit 42 Punkten. Ich glaube, das hätten relativ viele unterschrieben. Dementsprechend kann man sagen, ist das, glaube ich, gerade für Dortmund-Verhältnisse sehr, sehr ordentlich, was sie in der Bundesliga zeigen. In der Champions League, ja, Hannes, gebe ich dir recht, sehr, sehr schwacher Auftritt. Brutal. Aber Tottenham ist jetzt auch nicht niemand.
Ja, aber.
Und auch, man kann auch mal einen schwachen Auftritt haben.
Ja, aber ich muss schon sagen, ich habe die zweite Hälfte angeschaut und da muss ich sagen, das habe ich auch schon gesagt, es war schon etwas bestürzend, mit welcher Ideenlosigkeit und mit welcher fehlenden Klasse Dortmund eigentlich gegenüber Tottenham aufgetreten ist. Es gab zu keinem Zeitpunkt, hatte ich das Gefühl, dass Dortmund noch eine Chance hätte, dort eben anzugreifen. Es gab dann am Ende noch eben zwei Schlotterbeck-Kopfbälle. Sonst war da offensiv eigentlich gar nichts zu sehen. Und auch die Einwechslungen sind eigentlich mehr oder weniger verpufft. Und das ist auch immer so ein schlechtes Zeichen, wenn selbst die Einwechselspieler irgendwie keinen Impact setzen können. Und das finde ich schon, ja, ein bisschen beängstigend und ein bisschen schade.
Ich finde, bei Dortmund, beziehungsweise was deiner These ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, ist nicht die sportliche Leistung, weil ganz ehrlich, zu Beginn keiner Saison sagt irgendjemand beim BVB, hey, wir müssen Silverware holen, also vielleicht DFB-Pokal, wenn die Bayern ausrutschen oder irgendwie sowas, aber niemand sagt so, hey, wir müssen irgendwie groß was reißen, außer zweiter Platz oder Ballverfolger Nummer 1. Ich glaube, was Kovac und den BVB auseinander treiben wird, ist einfach Kovac als Person.
Ja, möglich.
Ja. Das schafft er aber auch immer.
Das geht vielleicht ein Jahr gut oder irgendwie sowas, aber wie gesagt, wenn die jetzt rausfliegen am Mittwoch aus der Champions League, dann ist so die erste Krisenphase in dieser Beziehung. Aber mal schauen. Aber ich finde, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über den BVB sprechen.
Ich möchte noch eine...
Heißt du okay?
Ich möchte noch eine Personalie kurz ansprechen, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt seid ihr vorbereitet, aber Mathis Tell. Mathis Tell wurde aus dem Champions League-Kader gestrichen. In diesem Champions League-Kader waren einige Spieler von der U21, es haben 13 Stammspieler gefehlt und Mathis Tell wurde trotzdem gestrichen. Und da...
Ja, ganz kurz, nur, ich finde, du musst den Leuten auch sagen, von wo. Also ich weiß, wo er gestrichen wurde, weil er wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer wissen, wo Mathis Tell
aktuell spielt. Also wir reden von Mathis Tell, eben als Bayern-Spieler, einer der gehyptesten jungen Stürmer gewesen bei Bayern und dann eben in der Winterpause vor 2 Jahren, soweit ich jetzt mich nicht ganz falsch informiert habe, zu Tottenham gewechselt, zu mehr Spielzeit und zu, ja, so ein bisschen sein Potenzial zu erfüllen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. In der ersten Saison unter Ange Postecoglou oder wie er heißt, war es, glaube ich, noch ganz gut.
Postecoglou,
ja. Bei Frank spielt er gar keine Rolle mehr. Und das finde ich irgendwie gerade auch eben jetzt hinsichtlich als Bayern-Fan, möchte ich mal deine Meinung da wissen, eigentlich total schade, weil er eigentlich ja gerade für die Bayern-Fans doch schon so ein bisschen so ein kleiner Publikumsliebling war, oder?
Wir haben, oder keiner von uns hat verstanden, warum er damals wenige Minuten bekommen hat unter Tuchel.
Kompany.
Vor allem, dass auch Eric Choupo-Moting so viele bekommen hat. Das war ja so ein bisschen komisch, wenn ich so ausdrücken darf, weil Tell war ja krass. Also ganz kurz, der ist ja mit 17 Jahren zu uns gekommen. Hat immer, wenn er gespielt hat, also immer, wenn er Minuten bekommen hat, hat er performt. Und man mochte ihn auch sehr. Und es wurde ja auch gemunkelt, dass es so ein bisschen Bemühungen gibt, ihn noch als deutscher Nationalspieler irgendwie anzumelden, weil er hat noch kein A-Debüt gemacht für Frankreich. Er hätte unter den Regelungen, die es gab, nach 3 Jahren hier sich einbürgern lassen können. Also da gab es auch schon Bemühungen, die zeigen, wie sehr man den lieb hatte. Dann ist er gewechselt für mehr Minuten. Den Punkt sehe ich, weil er hat echt wenig Minuten bekommen. Dann ist er gewechselt für wenig Minuten. Und als er dann verkauft wurde, weil am Anfang war es ja nur eine war es dann schon sehr schade, weil das war ein interessantes Projekt, das war ein interessanter junger Spieler zu einem Zeitpunkt, wo Bayern wenig junge Spieler hervorgebracht hat. Weißt, das war ja vor 2 Jahren so ein bisschen, wir kaufen uns immer, wenn wir Probleme haben, für mehrere 100 Millionen Euro Spieler von draußen ein, die unsere Probleme irgendwie lösen sollen. Deswegen war das zu dem Zeitpunkt ein bisschen nervig. Man vermisst ihn und ich wünsche ihm das Allerbeste und deswegen ist es auch schade, dass die Evolution so nicht weitergemacht hat, weil an sich, glaube ich, hat er das Talent, schon von, also vielleicht jetzt nicht von einem Musiala, aber auf jeden Fall von einem Dele Alli zu seinen besten Zeiten.
Ja, das ist irgendwie schade, dass es da nicht mehr, dass es dazu nicht zu mehr reicht, weil ich fand ihn auch eben immer auch einen sehr spannenden Spieler, auch von seiner Spielweise her. Und als ich dann eben das Spiel auch in dem Rahmen verfolgt habe, war ich schon bestürzt, dass er selbst in so einem Kontext, wo eben so viele Stammspieler auch fehlen, nicht eine Chance bekommt. Das zeigt eigentlich, dass der Trainer ihn schon abgesetzt hat. Und ich glaube auch, dass er diesen Winter wechseln wird. Vielleicht ja zu Freiburg. Da gab es ja schon immer wieder mal auch Kontakte, glaube ich. Und es wäre so geil, wenn wir ihn bekommen würden.
Was ihr jetzt auf jeden Fall bekommt von uns, ist wie jede Woche die Chance mitzuraten bei spannenden Quizzes. Und diese Woche ist Hannes dran, deshalb würde ich sagen, wir gehen über in unser Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz.
Ja, die Woche, wie Wall es angekündigt hat, bin ich dran. Und ich habe gesagt, ich habe ein zweiteiliges Quiz. Das werde ich ab jetzt immer so machen, weil ich habe immer eine Frage dabei, die so unnecessary Bullshit ist, aber maybe ganz good to know. Also ihr kriegt jetzt einen Fun Fact von mir auf den Weg. Den könnt ihr dann, wenn ihr irgendwie in Bewerbungsrundenzeit oder die Eltern von eurer Freundin kennenlernt, das erste Mal, obwohl bei euch ist das nicht mehr der Fall, immer so droppen könnt. Und darauf wird sich immer die erste Frage beziehen. Und die erste Frage dieser neuen Kategorie, ich habe sie in meinen Notizen als Random Shit betitelt, ist, ich will von euch wissen, welcher Ort auf Google Maps der meist bewertete Ort weltweit
ist. Gute Frage.
Also ihr wisst, man kann ja überall, also man kann ja alles bewerten mittlerweile. Also wenn du bei Noah auf Toilette gehst, kannst du schreiben eine Review. Und ich will von euch wissen, welcher der Ort ist. Braucht die Antwortmöglichkeiten?
Ich hätte gesagt, lassen wir erstmal Wild Guess probieren, oder?
Ja, ich finde das echt, könnt ihr machen. Ich hab das tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht, einfach irgendwie Eiffelturm gesucht und geschaut, wie viele Bewertungen das gibt.
Das wäre jetzt nämlich mein Wild Guess gewesen, Eiffelturm Paris.
Ich sag Statue of Liberty in New York.
Ihr geht beide in interessante Richtungen, so Sehenswürdigkeiten. Ich gebe euch mal einen Tipp. Viele Leute sind ja heutzutage noch sehr gläubig. Geht mal in die Richtung.
Ah, vielleicht ja, okay. Petersdom in Rom?
Gut. Touch mal.
Ja, nee, tatsächlich, also ich hatte mitgebracht als Antwortmöglichkeiten den Petersdom, den ersten Buffalo Wild Wings in Chicago, Mekka und den Flughafen in Doha. Und es ist tatsächlich Mekka in Saudi-Arabien.
Ah, okay. Ja, stark.
Der Pilgerort für Leute des muslimischen Glaubens mit mittlerweile 519.000 Reviews und im Durchschnitt von 4,8 Sternen.
Aber krass, das ist jetzt Stand Recherche von dir jetzt heute, oder wie?
Stand der 25. Januar 2026, ja.
Okay, weil ich finde, das ändert sich ja wahrscheinlich
das auch ständig. Das sind auf jeden Fall viele Bewertungen, da kannst du nicht meckern.
Jung.
Stark.
Folgentitel. Nichts zu meckern. Folgentitel.
Ja, danke. Ja, schreib auf.
Gut, cool, das wisst ihr, aber das wisst ihr jetzt für euer Leben und ihr alle da draußen auch. Also, das war der erste Teil des Quizzes und der zweite Teil des Quizzes ist, oder den habe ich betitelt, was fehlt? Ich sage euch, beziehungsweise ich erkläre es am einfachsten anhand eines Beispiels. 1954, 1974, 2014. Was habe ich gerade aufgezählt?
Weltmeistertitel.
Und welcher fehlt?
Ich habe nichts gehört.
74, richtig. Oder?
nein, Idiot. 54, 74, 2014.
Ach so, 90, ja. Ich muss ehrlicherweise gestehen, 90. Ich schaue gerade nebenher schon Freiburg, deswegen kann es sein, dass ich auch mich ein bisschen nebenher aufrege oder Jubelstürme ausbreche.
Ist okay, sind auch nur vier Fragen in der Kategorie und die sind schnell abgehakt. Ich kann euch ja immer sagen, was gesucht ist, beziehungsweise um was es sich handelt, das macht es vielleicht einfacher. Ich möchte von euch wissen, die ewigen NBA-Scorer, weil da hat sich ja in den letzten Jahren einiges getan. Ihr wisst es vielleicht, weil die Namen sind euch bekannt auf jeden Fall. Wir haben, und es ist, ich gehe von Nummer 1 runter bis Nummer 5.
Und irgendeiner davon fehlt.
Genau, und irgendeiner davon fehlt. Wir haben LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und Michael Jordan. Einer fehlt.
Ich hatte jetzt zwei Namen im Kopf.
Ich auch. Also ich sage jetzt, es ist entweder Kobe Bryant oder Dirkulis.
Nee, ich hätte Kobe Bryant oder Larry Bird.
Stark. Also erstens, Chapeau, dass ihr euch da auskennt. Ihr habt tatsächlich beide richtig gegessen. Es ist Kobe Bryant. Nummer 4 fehlt. Strong. Der hat kurz vor seinem Karriereende dann noch Michael Jordan überholt. Und aktuell ist LeBron James die Number 1, der einzige mit über 40.000 Punkten. Sehr nice. Es geht weiter. Wir bewegen uns raus aus dem Sport, nämlich zu den 7 Weltwundern der Neuzeit. Mhm. Ich zähle euch die 7 Weltwunder auf, beziehungsweise 6 davon, und ihr müsst mir sagen, welches fehlt.
Welche Quelle? Ich glaube, da gibt es zwei Auslegungen, oder?
Nee, es gibt die Weltwunder der Antike und die Weltwunder der Neuzeit.
Ah, okay, interessant. Ich bin gespannt.
Und welche suchen wir der Neuzeit?
Wir machen Neuzeit, genau.
Ja. Okay.
Also, wir haben Chichen Itza in Mexiko. Wir haben den Cristo Redentor in Brasilien, das Kolosseum in Italien, den Machu Picchu in Peru, Petra in Jordanien und den Taj Mahal in Indien. Was fehlt?
Chinesische Mauer.
Stark. Ich kenne zum Beispiel andere 7 Weltwunder. Da ist zum Beispiel Space Shuttle drin und so ein Staudamm und solche Sachen. Das ist bei mir Neuzeit.
Das sind die Weltwunder des Noahs.
Nee, also ich kenne das tatsächlich anders. Ich kenne eben da, wo Space Shuttle, also diese technischen
offizielle
technischen Weltwunder vorkommen.
Ja. Ja, das sind wahrscheinlich die technischen Weltwunder. Es gibt auch Leute, die behaupten, Cristiano Ronaldo ist das achte Weltwunder, aber das nehmen wir nicht ernst. Es geht weiter mit, das verrate ich euch nicht, worum es geht, sondern ich sage euch einfach die Namen auf und ihr müsst raten, wer fehlt.
Ja.
Ronaldo Nazario, Thomas Müller, James Rodriguez, Kylian Mbappé.
James Rodriguez. Miroslav Klose.
Richtig. Und was war's?
Wahrscheinlich Top-WM-Torschützen.
Ja, die ja, letzten. Genau, die letzten 2002 Top. War's. Ronaldo, 2006, Klose, 2010, Müller. Ja, nice, also sehr stark nur. Und jetzt vielleicht die schwierigste Kategorie. Ich glaube, ich würde nicht drauf.
Ich habe das übrigens gesagt, wer in Freiburg ein Tor geschossen hat, Alter. Das müssen wir ja honorieren. Steht 1-1.
Das muss man,
innerhalb von einer Minute sind 2 Tore gefallen. Sorry.
Nur ganz kurz, wer hat's geschossen? Weil auf meinem Kickbase sind einige Freiburger.
Derry Sherhand, mein Lieber. Der ist nämlich auch bei mir. Derry Sherry.
Fuck, Hannes, Kickbase-Schwein.
Ja, Walle, komm, fuck you. Ja,
egal.
Als Maul.
Ihr macht hier viel zu viel Werbung für die scheiß App dafür, dass ihr uns nichts zahlt.
Okay, dann ganz kurz nur noch die letzte Frage. Und wie gesagt, ich glaube, also ich würde nicht draufkommen, aber ich sage euch nicht, worum es geht und ihr müsst mir sagen, wer fehlt. Ich habe einmal Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm, Manuel Neuer und Lothar Matthäus.
Franz Beckenbauer.
Die Kapitäne bei den Weltmeistertiteln.
Es geht um die deutschen Kapitäne, also Kapitäne der
DFB-Führer, oder?
Nicht. Nee.
Michael Ballack.
Richtig, Michael Ballack fehlt. Und weißt du, worum es geht?
Nö.
Es sind die Kapitäne, die am meisten die Nationalelf aufs Spiel geführt haben als Kapitän.
Krass, kannst du es nochmal sagen? Kannst du es nochmal sagen?
Genau, also Nummer 5 ist Karl-Heinz Rummenigge, dann kommt Philipp Lahm Nummer 4, dann im Top 3 sind Michael Ballack, Manuel Neuer Nummer 2 und unser Lodder ist Number 1, ist der Spieler, der am meisten die DFB-Elf als Kapitän aufs Spiel
geführt hat. Ganz kurz, Franz Beckenbauer, ist der, weißt du zufälligerweise, wie viel der hat?
Ich kann's nachschauen, weil ich habe es wirklich kurz vor der Aufnahme gemacht. Aber du musst halt bedenken, also erstens, Lothar Matthäus hat 150 Spiele gespielt, das heißt, da kommen so einige als Captain dabei. Und heutzutage gibt's viel mehr Möglichkeiten. Also du hast mehr Freundschaftsspiele, du hast einen Comfort Cup, du hast längere Qualifikationsspiele. Ja, also schon. Warte. Also ich such's raus, wir können gerne weitermachen und ich schrei dann rein.
Wunderbar, danke. War das Quiz? Ja, oder? Wir sind fertig.
Ja, das war's.
Top-Quiz. Danke dir, Hannes. Nächste Woche bin ich dran. Ich hoffe, ihr draußen konntet mal wieder fleißig mitknobeln. Und wo er auch natürlich jede Woche fleißig mitknobelt, ist bei Kicktipp aktuell. Und da wird uns Brian jetzt präsentieren, wieso der aktuelle Zwischenstand ist. Ein Spiel fehlt ja noch.
Ja, das ist jetzt natürlich gerade ganz bitter, weil ich jetzt hier von einem Tab auf den anderen springen muss und meinen geliebten SC Freiburg nicht weiter live verfolgen kann. Aber euch zuliebe werde ich auch hier heute und auch für alle Zeiten Kicktipp aktuell anmoderieren. Wir haben, weil ja Freiburg gerade noch spielt, keinen aktuellen Tagessieger. Deswegen würde ich jetzt, meine Idee war so ein bisschen zu sagen, damit wir das auch diese Woche konkret machen, wir nennen den jetzigen Tagessieger und all diejenigen, die bei, wenn sie 4 Punkte haben, auch noch Tagessieger wären. Was hattet ihr davon?
Gut, ja dann mach.
Super Idee.
Also das sind einmal Sheriff Franzi, die 13 Punkte gerade haben. Dann Markus, der gerade Tagessieger ist. Es freut mich natürlich auch nochmal ganz besonders, dass sich die Familie da auch weiterentwickelt. Mit 17 Punkten auch sehr stark. Hannes Walle schüttelt den Kopf hier so ein bisschen. Bacharelli hat 15 Punkte, könnte auch noch Tagessieger werden. Und Hannes, mit 14 Punkten übrigens sehr stark, muss man sagen. Könnte auch noch und Schminz auch und Birgit Prinz mit 16 auch und Tiff König mit, ich merke schon, das ist eigentlich ziemlich Quatsch. Wir holen es einfach nächste Woche
nach. Ryan hat sich vorgenommen, einmal die ganze Kick-Tabelle vorzulesen.
Ich merke gerade, es ist eine dumme Idee gewesen. Wir werden das nächste Woche nachholen, wenn wir nach dem Spieltag mal vielleicht wieder aufnehmen. Kommen wir vielleicht noch ganz zu uns dreien. Da hab ich Walle wieder überholt, ne? Ich hab Walle mit 3 Punkten vor ihm. Hannes hat uns überholt, jetzt mit 1 Punkt vor mir. Also es ist wirklich sehr volatil, unsere Dreier-Tipp-Runde, das ist schon auch sehr geil.
Nee, Brian, du bist nicht ganz live. Du musst nochmal aktualisieren, weil wenn man das Spiel Freiburg-Köln auch noch mit reinrechnet.
Ja, hast recht.
dann hast du 15 Punkte und Hannes hat 16 Punkte und ich 8.
Ach so.
Und ihr habt beide jeweils 223 und 222 und ich 260.
Wobei, das ist jetzt wirklich noch recht früh im Spiel, 1-1, klar, habe ich getippt, aber das wird, ich denke nicht, dass es beim 1-1 bleibt, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht schon.
Wunderbar.
Wer weiß. Naja, ganz kurz.
Fleißig.
Ich würde auch ganz kurz die oben drei sagen einfach. Nach wie vor, Sheriff, Franzi und Timo hat sich nicht so viel geändert.
Sehr schön. Fleißig weiter tippen und Franzi, Sheriff, packst du noch. Wir alle beten dafür. Und ansonsten würde ich sagen, wir müssen etwas in die Glaskugel blicken. Wir gucken etwas in die Zukunft. Nächste Woche steht sie nämlich an, die große Champions League Konferenz, die XXL Champions League Konferenz mit allen Spielen des Spieltags parallel. Es hat so ein bisschen 34. Spieltag Bundesliga-Charakter. Und es gibt noch ein bisschen was, also es ist noch ein bisschen was drin. Und jetzt wäre mal, würde mich mal interessieren, was denkt ihr denn, welchen großen Verein könnte es eurer Meinung nach erwischen, der nicht weiterkommen könnte?
Ich habe es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, der BVB ist jetzt kein an sich großer Verein, aber ist ja schon eine Überraschung, wenn die nicht weiterkommen. Die müssen gegen Inter ran, gegen Inter Mailand. Das kann knapp werden. Also ich glaube, der BVB kommt nicht weiter. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn Napoli es schafft. Die sind aktuell auf dem Platz 25, das heißt, sie würden nicht direkt, beziehungsweise sie kommen gar nicht weiter. Und wie ihr alle wisst, diese Europa-League-Regelung gibt es ja auch nicht mehr. Also eine Mannschaft, die jetzt rausfliegt aus der Champions League, ist ganz weit weg oder ist absolut weg vom Fenster. Deswegen, ich glaube, die zwei Mannschaften, die wir vermissen werden als große oder Anführungsstrichen, sind einmal BVB und vielleicht Napoli. Wie gesagt, mich würde es freuen, wenn sie es schaffen, aber realistisch ist es nicht.
Man muss mal sagen, so ein bisschen sportlich gesehen sind jetzt nicht so die Megakracher dabei in dem Spieltag, ne? Also das ist jetzt nicht so, Bayern spielt gegen Eindhoven, Monaco, Juve, es sind jetzt nicht so die großen, vielleicht noch City, Gala, aber ansonsten muss man sagen, ist es ja eigentlich so ein bisschen boring.
Ich glaube, wenn du es ganz breit treten möchtest, diesen Begriff gutes Spiel, dann Napoli-Chelsea. Das könnte interessant werden, wie gesagt, weil Napoli da so ein bisschen ums Weiterkommen kämpft und ist doch schon ganz interessant, dass der katarische Investitionsfonds gegen den saudi-arabischen Investitionsfonds spielt, nämlich PSG gegen Newcastle, wo ich auch sagen muss, Newcastle hat sich auch noch nicht komplett mit Ruhm bekleckert in dieser Saison, die haben schon die Spieler dafür, obwohl, nee, warte, ich denke an die Premier League, die sind in der Champions League auf Platz 7, aktuell direkt qualifiziert, ich bin ganz ruhig.
Ja, das stimmt, dass sie da sind sie erstaunlich stark in der Champions League, das muss man tatsächlich sagen. Das fällt mir auch nochmal gerade auf, eben im Hinblick auch auf die Premier League. Wobei auch da habe ich gesehen heute, dass sie eigentlich doch wieder ein bisschen Anschluss nach oben wahren konnten. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich stimme da Walle zu. Also mich überzeugt da jetzt keines der Spiele direkt. Ich glaube, an sich wird es einfach eigentlich nur spannend, ob es Dortmund schafft oder nicht, aus deutscher Sicht. Alle anderen Sachen, klar, ist die Frage halt, ob Manchester City dann doch nicht direkt weiterkommt und die Ehrenrunde drehen muss. Inter, Atletico auch eben. Und vielleicht aus deutscher Sicht noch spannend, Bayer Leverkusen tatsächlich. Die haben auch noch ganz gute Chancen, auch weiterzukommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ist mir auch so ein bisschen egal. Aber trotzdem jetzt, damit man auch noch irgendwie die Runde dreht, gegen Villarreal, glaube ich, auch ziemlich schwieriges Spiel. Immer schwierig zu überspielen, der Gegner. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass sie das schaffen.
Ist auch ein bisschen schade, dass es nicht mehr diesen Modus gibt, dass die runterfallen in die Euroleague, ne? Irgendwie ein bisschen sad.
Ja, also ich find's eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, wenn du so schlecht warst, darfst du nicht belohnt werden mit einem Einzug ins 32. Finale, war sie damals von der Europa.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es nach wie vor problematisch, dass einfach zu viele weiterkommen. Also es ist einfach für mich zu wenig Favoritensterben in der Gruppenphase. Und das finde ich irgendwie schade. Also insgesamt habe ich auch schon oft gesagt, ich finde es an sich cool, das Gruppensystem mit dieser Tabelle, weil einfach die Übersicht da ist und man irgendwie besser sehen kann. Aber für mich ist es einfach zu leicht gemacht für die Favoriten, dass sie weiterkommen, weil, also ganz ehrlich, also Top 24 ist schon sehr leicht getan. Also das muss man schon sagen.
Ja, das, in Frankfurt würden sie das jetzt nicht unterschreiben.
Ja, aber Frankfurt ist auch scheiße.
Frankfurt kommt nicht weiter, aber Karabakh. Weißt noch, wir hatten mal diese Aufnahme, wo liegt eigentlich Karabakh? Wenn ich mich nicht ganz irre, ich muss mal noch einen Blick reinwerfen. Aber die kommen durch, oder? Oder aktuell sind sie unter den Top 24. Was ich nicht weiß, vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, ist, wie es mit der Auslosung der Spiele weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir mal diese Idee in den Raum geworfen haben und ich deswegen daran denke. Aber Nummer 9 ist ja der erste der nicht direkt weiterqualifizierten. Spielen die automatisch gegen Nummer 24 oder wird es neu ausgelost?
Nee, das ist, glaube ich, relativ automatisch, oder?
Ich dachte auch, dass Nummer 9 gegen 24 und dann 10, 23 und dann geht es auch runter.
Weil dann finde ich es interessant, desto näher du an die Mitte du kommst, weil so aktuell so ein Juve Dortmund Inter Galler könnte dann schon cool sein, weil dann fliegt einer der vermeintlich größeren dann schon in dieser Zwischenrunde raus. Ja, auf jeden Fall. Und dann sehe ich das schon mit diesen Favoriten sterben. Hm. Was ich cool fände, ich glaube, das haben wir letztes Mal besprochen, ist, wenn diese Zwischenrunde nur ein Spiel wäre. Also Sudden Death, kein Hin und Zurück. So, dass Olympiakos 90 Minuten gegen Barcelona die Chance hätte, gegen die zu gewinnen. Das fände ich interessant.
Ja, das stimmt. Zumal man ja sagen muss, letztes Jahr, der letztjährige Champions League-Sieger musste ja auch war ja auch erstmal in den Playoffs. Das heißt eigentlich, Brian hat absolut recht, sollte man rigoroser bestrafen und da nicht nochmal die Chance haben, doch nochmal weiterzukommen, obwohl man eigentlich eine schlechte Liga-Phase gespielt
genau,
hat.
Genau, also ich glaube, in einer perfekten Welt würden die ersten 16 weiterkommen und es würde direkt eben 16-Finale gespielt werden und gar nicht die Playoffs. Also so, das wäre für mich optimal. Aber gut, wir sind nicht die FIFA, wir sind nicht die UEFA und
Gott sei Dank.
Wir können das nur besprechen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, eben der letzte Spieltag ist cool, weil werden viele Tore fallen, kann man sich gut anschauen, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist jetzt auch nicht so interessant, grundsätzlich betrachtet.
Und das war letztes Jahr, ich fand es letztes Jahr schon ganz geil, ich habe da mit unserem Premium Shire in der Torbar geschaut, hier in der Torstraße in Berlin, die Kneipe mit der größten Bildschirmfläche und es hat schon Bock
gemacht.
Bildschirmdichte, nicht Fläche. Oder wenn du die zusammenrechnest, vielleicht auch die größte Bildschirmfläche. der Minuspunkt ist, dass eine Raucherkneipe ist, aber das war an der Stelle fast egal, weil niemand hat geraucht. Und es war schon cool. Also dieses die ganze Zeit, Tor in Madrid, Tor in Istanbul, Tor in Florenz. Du bist nicht mehr ganz so richtig mitgekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so wie ein Draft Day ist in den USA von der Parallelität her und von diesem Simultanen.
Ja, das Coole ist ja, dass es ja nicht nur in der Champions League ist, sondern auch in der Europa League und in der Conference League. Und an dieser Stelle mal eine kleine Quizfrage. Wer ist die einzige bisher gänzlich ungeschlagene Mannschaft der Europa League?
Ich freue mich, dass du drüber sprichst. Ja, Freiburg, tatsächlich.
Und Brian, erinnere dich doch daran, an den Beginn der Saison, wo ich nach einem oder zwei Spieltagen zu dir gesagt habe, Freiburg hat das Potenzial, da richtig weit zu kommen.
Ja, also du bist ja immer, also das ist ja irgendwie diese Saison ganz besonders, du bist ja ein richtiger Freiburger Supporter, es freut mich natürlich sehr, gerade eben in Europa spielt Freiburg tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison und ich muss auch sagen, es sieht danach echt gut, also es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht gut danach aus, dass wir eben auch direkt weiterkommen, aber man muss auch einfach mal sagen, unser bester Gegner, den wir hatten, ist Bologna und der ist auf Platz 15. So, und
ja, das stimmt, ihr hattet ein bisschen Glück mit der Gegner.
Genau, also wenn man das jetzt gerade mit Stuttgart vergleicht, hatten wir jetzt auch Glück, aber nichtsdestotrotz kann man einfach mal loben, dass wir da auf Platz 3 eben stehen und ich finde eben, das ist ja das gleiche System wie der Champions League, diese Tabelle ist es irgendwie charmant, dass man eben sieht, dass Freiburg so gut ist und das ist halt einfach schon, wenn man ehrlich ist, ein bisschen random. Ich würde mich, obwohl ich natürlich jetzt nicht unbedingt Stuttgart-Fan bin, freuen, wenn sie auch direkt weiterkommen würden, weil ich befürchte...
Ja, eher unwahrscheinlich.
Ja, ich meine, das ist ein Punkt auf den achten.
Nee, zwei.
Ja, hast recht, Entschuldigung, ich habe gerade mich verguckt. Naja, es ist nicht, ja, also sie werden weiterkommen, aber sie werden wahrscheinlich nicht direkt weiterkommen. Deswegen Freiburg, ich bin mal gespannt, auch gegen Lille, auch eine spannende Mannschaft. Ich meine, gegen Maccabi Tel Aviv war es jetzt eher zäh. Ich habe die erste Halbzeit geschaut, bin kicken gegangen, hab's dann irgendwie beim Kicken total vergessen. Und dann habe ich gemerkt, sie haben zum Glück 1-0 gewonnen, aber die Halbzeit war wirklich, es war nicht schön anzuschauen. Das muss man wirklich sagen, es war richtig, richtig zäh. Freiburg am Ball ist wirklich, nicht wirklich ansehnlich, leider. Aber am Ende ist es halt doch erfolgreich und wie du sagst, eben ungeschlagen.
Ja, das ist ja egal. Eben, genau. Also ungeschlagen, schon mal gut. Wobei ich da meinen Take gerade zurücknehmen muss. Es gibt noch eine zweite Mannschaft, die gänzlich ungeschlagen ist. Und zwar Viktoria Pilsen. 2 Siege, 5 Unentschieden.
Ja, wir haben ein bisschen mehr Siege. Aber gegen die haben wir tatsächlich auch 0-0 gespielt und unser schlechtestes Spiel in der Europa League gemacht. Das ist auch ein Fact. Aber ganz kurz nochmal jetzt zum Weiterkommen. Ich bin echt auch gespannt, weil jetzt eben in den vergangenen zwei Europa League Saisons sind sie ja da doch relativ früh rausgeflogen. Und ich bin mal gespannt, wie das diese Saison ist, ob sie da irgendwie, also ich sag mal so, mein Traum wäre es schon tatsächlich, dass sie es ins Viertelfinale schaffen. Also dass sie eine einen Step weitermachen. Das wäre jetzt tatsächlich mal, ich erwarte wirklich gar nicht mehr, aber einen Step weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass der VfB Stuttgart in seiner Fassung diese Saison durchaus Potenzial hat, ins Finale zu kommen.
Auch wenn sie sich sehr schwer getan haben gegen die Roma.
Ja, aber das ist auch, ich glaube, das ist auch, also eben die italienischen Vereine sind zäh. Bologna war auch ein richtig schwieriges Spiel für uns. Deswegen, ich glaube, das ist, sollte nicht der Messgrad sein. Und ich glaube, dass Stuttgart in seinen guten Tagen da durchaus eben auch die Chance hat, das Rückspiel dann 3-1 zu gewinnen oder so. Deswegen, ich setze den Take, dass sie auf jeden Fall weiterkommen als Freiburg, ohne dass ich das denen jetzt unbedingt wünschen will. Aber irgendwie habe ich das so das Gefühl, dass sie dann doch eher die Turniermannschaft sind, auch mit dem Turnier, mit dem DFB-Pokalsieg im Rücken und so weiter. Das glaube ich schon.
Okay. Wir werden gespannt sein auf den kommenden Mittwoch und den kommenden Donnerstag. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die wir hier für euch einordnen wollen. Es gab nämlich noch einen deutschen Transfer im internationalen Fußball. Und zwar Marc-André ter Stegen ist zu Girona gewechselt,
ja, stimmt, ja.
Und ist so ein bisschen unehrenhaft entlassen worden, sage ich jetzt mal. Ein kleiner Rosenkrieg zwischen ter Stegen und Barcelona ist jetzt eben in dem Wechsel geendet. Was sagen wir denn eigentlich dazu? Was halten wir davon? Glaubt ihr, das erhöht seine Chancen auf eine WM-Teilnahme?
Ich habe es in die Gruppe schon geschrieben, wenn Marc-André ter Stegen als Nummer 1 mitfährt, gehe ich auf die Straße. Also da erlebt er mich wirklich in einem Demo-Modus wie noch nie. Und wenn er mitfährt, dann bin ich sauer. Weil ich finde, er hat keine Argumente gebracht in den letzten 18, 20 Monaten dafür. Und jetzt dieser Wechsel, um mehr Minuten zu sammeln, ist in der Hinsicht, dass er mehr Minuten sammeln will, logisch. Aber er wird sich bei Girona pro Spiel 4 oder 5 Kisten fangen. Weil die diesen, wisst ihr noch, es gab ja so eine Zeit, wo die einen Hype hatten. Die gehören ja auch zu ja. dieser City Group und hatten dann auch viele Spieler, die eingekauft waren und deswegen gut waren. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt sind sie wieder eine Mannschaft, die zur unteren Tabellenhälfte in Spanien gehört. Und dementsprechend wird ter Stegen ziemlich oft hinter sich greifen müssen. Klar, ich verstehe, Spielpraxis, er möchte sich für die WM profilieren und alles drum und dran. Aber dafür ist Girona die falsche Mannschaft. Außer will uns zeigen, dass er viele Reflexe hat. Weil Schüsse aufs Tor werden kommen. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Marc-André, es tut mir sehr leid. Wahrscheinlich ein cooler Typ gewesen. Kam nie ein neuer vorbei und wird jetzt auch die WM 2026, so wie wir, hier in Deutschland erleben.
Und Brian, erinnerst du dich noch an dieses eine WM-Turnier, bei dem Manuel Neuer völlig zu Unrecht die Nummer 1 war, weil, obwohl er die ganze Saison verletzt war und kein einziges Spiel gefühlt gemacht hat und eigentlich Marc-André ter Stegen eine weltüberragende Saison bei Barcelona gespielt hat und für jeden Bayern-Fan war es eine pure Selbstverständlichkeit, dass Manuel Neuer trotzdem die Nummer 1 ist?
Ich erinnere mich dunkel dran und ich finde auch, also ich finde, dieses Torwart-Thema ist sehr ermüdend, finde ich, weil es ist de facto so, dass ein Torwart, also auch damals schon, der eine Saison keine Spielzeit bekommt, auch nicht spielen sollte. Wenn jetzt aber ter Stegen gute Leistungen bei Girona hat in diesem halben Jahr, wird er auf jeden Fall Argumente haben, auch als Nummer 1 zu gehen. Nagelsmann hat es auch schon klar gemacht, dass er für ihn die Nummer 1 ist. Ich glaube, nur dann, wenn eben ter Stegen sich wieder verletzen sollte oder wieder eben Probleme haben sollte, das Tor zu hüten oder gute Ergebnisse zu schaffen, dann wird es problematisch. Ansonsten finde ich, ist das Thema wirklich, wirklich sehr, sehr ermüdend. Also es ist wirklich richtig, richtig nervig sogar, weil mich regt diese ter Stegen-Personalie auch so ein bisschen auf. Ich finde, er hat sich auch selber so ein bisschen ins Ausgekickt. Er hätte viel früher wechseln können. Er hätte auch die Zeichen der Zeit ein bisschen früher lesen können, dass er unehrenhaft und ein bisschen ja peinlich entlassen wurde von Barcelona-Seite. Das ist ja, steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Aber er hätte da auch früher, sage ich mal, ein bisschen antizipieren können und vielleicht schon vor 2, 3 Jahren sagen können, ey Leute, also so wie ihr mit mir umgebt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, da suche ich mir lieber einen neuen Verein. Aber anscheinend wollte er das nicht. Anscheinend ist scheinbar auch so, dass er ja auch unbedingt in Katalonien wohnen bleiben will, weil sonst kann ich mir den Wechsel zu Girona auch nicht unbedingt erklären.
Ich finde es halt auch krass, wenn du mal überlegst, dass der 2023 nicht nur zum besten Torhüter der Liga erklärt wurde, sondern zum besten Spieler der Liga. Das musst du dir mal geben. Wie schnell das jetzt ging, der in ganz großen Anführungszeichen Downfall, aber wie schnell das jetzt auch ging von, für Barcelona war der irgendwie der Messi in Handschuhen, haben sie doch immer gesagt, Hannes, oder?
Ja.
Ja, genau, zu, dich brauchen wir nicht mehr, dich jagen wir zum Hof. Finde ich auch, muss ich mal ganz ehrlich so sagen, sehr charakterschwach von Barcelona irgendwie einfach.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hat mal gesagt, wenn Real Madrid mit ihren Legenden so umgehen würde, wie Barcelona es mit ihren tut, dann würde man viel mehr darüber sprechen. Und es stimmt schon, dass viele Legenden in FC Barcelona so ein bisschen, ja, sang- und klanglos verlassen. Die Ter Stegen-Personalie ist schon eine sehr interessante bei Barcelona, weil es gab eine Zeit lang, da war Barcelona unfassbar Müll und da gab es zwei Spieler, die gut waren, das waren Messi und Ter Stegen. Und er hat sich auch im Dienste dieses Vereins extrem gut eingesetzt, das will ich ihm nicht absprechen. Und die WM 2018, die du gerade ansprichst, wo Neuer im Tor stand, war für mich damals als Bayern-Fan auch unverständlich. Weißt du, also ich finde einen Torwart, der wirklich
Argumente bringt
über mehrere...
Glaube ich kein doch, Wort, Alter.
Also, ich glaube, Neuer hat sich, wann war das? Gegen Real Madrid 2017 hat er sich damals verletzt und hat dann so 3, 4, 5 Spiele vor der WM gemacht und war dann Nummer 1. Da war sogar ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, hey, ja, er ist der beste Keeper aller Zeiten, aber er ist aktuell nicht der beste Keeper Deutschlands, so Punkt. Da muss man jemand anderes ins Tor stellen. Und das ist jetzt auch meine Argumentation jetzt. Ter Stegen muss, wenn er mitfahren will, sich auf jeden Fall beweisen. Er hat heute das erste Spiel. Es könnte eine machbare Sache sein. Ich habe gesehen, gegen Getafe geht's ran. Ist jetzt nicht ein Gegner, vor dem man Angst haben muss oder Respekt haben muss als Torwart, aber ich bin sehr gespannt und vielleicht, also ganz ehrlich so, seine Karriere verdient auch ein Happy End. Dass er jetzt von Barcelona so ekelhaft gekickt wurde, ist böse. Vielleicht ist so eine WM-Teilnahme mit WM-Sieg dann doch ganz nett zum Abschluss, aber wir werden sehen und wie gesagt, wenn er keine Argumente liefert und trotzdem mitgenommen wird, Jungs, ich gehe auf die Straße und ich hoffe, ihr kommt.
Warst du eigentlich jemals mal?
Lass uns doch.
Warst du eigentlich jemals bei einer Demonstration, Hannes?
Ja, damals mit dir 2019 haben wir gegen Geld für Rüstung und Kürzungen in den Bildungsetat demonstriert.
Ach, die.
Ja, stimmt. Die. Ja, und ich war, dann war das mit MJ vor 1,5 Jahren auf einer Demo. Wo wir nicht ganz wussten, worum es ging, weil ein paar Leute haben sich noch an Corona-Maßnahmen echauffiert, andere Leute haben gesagt, wie heißt sie denn, unsere Gute von der BSW, Sarah Wagenknecht, soll die nächste Bundeskanzlerin werden und da sind wir einfach mitgelaufen. Aber nee, ich bin an sich gar kein Demo-Typ, also da bin ich ein sehr atypischer Politikstudent, ich mache da nicht so viel mit.
Also spannend, dass du dann eben für oder beziehungsweise gegen Ter Stegen auf die Straße gehen würdest. Das finde ich dann schon, kann man mal hervorheben.
Ich finde es beschämend, dass wir nicht viel mehr auf die Straße wegen Fußballsachen gehen. So WM-Vergaben, da hätten wir alle auf die Straße gehen müssen. Infantino spricht bei Davos davon, dass wir Russland wieder aufnehmen müssen in unsere Fußballgemeinschaft, weil Fußball uns vereint. Da müssen wir auf die Straßen gehen. So, ja, jetzt, wenn wir Ausgaben für die Verteidigung tätigen wollen, dann freut es uns wegen den Aktien. Nee, Spaß.
Freut nur dich wegen den Aktien, weil du dir dann wieder ein Business-Class-Upgrade gönnen kannst, wenn du das nächste Mal nach Hause fliegst.
Correct.
So, ihr Lieben, lasst uns doch das Ter Stegen-Thema abschließen mit einem kleinen Wunsch, Vorschlag, den ich an ihn habe. Lieber Marc-André, wenn du zuhörst, mach's doch einfach so. Jetzt spielst du noch die Saison bei Girona. Ich finde, er hat sich allein wegen seines Standings und weil die Position völlig egal ist, den Platz als dritten Torwart verdient bei der WM. Soll er da nochmal mitkommen? Das ist eine gute Sache. Glaube ich auch gut für den Wettbewerb. Und dann gehe ich schwer davon aus, dass Gladbach sowieso am Ende der Saison Nicolas abgeben muss. Und dann kann er doch seine Karriere bei Gladbach ausklingen lassen. Fände ich eine schöne Sache.
Das ist ein guter Deal. Ich glaube, den würde er morgen.
Ich glaube, auf keinen Fall, weil eben der Typ, der liebt Katalonien. Also alles anders kann man mir das nicht alles erklären, warum er so lange da geblieben ist. Aber gut, ich glaube, wir können auch genug noch spekulieren drüber. Ich glaube, das reicht jetzt auch mit Marc-André Ter Stegen.
Ich will Gladbach auch nicht zu nahe treten, aber ich war mal in Gladbach und ich war auch schon mal in Katalonien. Da gibt's schon ein paar entscheidende Unterschiede.
Möchtest du etwa sagen, dass Gladbach nicht so schön ist wie Katalonien?
Nein, gar nicht. Das wollte ich gar nicht damit sagen. Es ist einfach anders. Nicht besser, nicht schlechter.
Das ist anders. Ja. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Das könnte der Slogan unseres Podcasts sein, der auch mit diesen Worten in dieser Woche wieder zum Ende kommt. Und bevor wir euch in die Woche schicken, verabschieden wir euch natürlich wie jede Woche mit unseren Matches of the Week. Mein lieber Hannes, welches Spiel muss man nächste Woche auf jeden Fall gesehen haben? Was kannst du den Leuten ans Herz legen?
Wir haben es echt viel besprochen im Rahmen dieser Aufnahme und ich bleibe bei Tottenham bei BVB gegen Inter Mailand. Inter Mailand muss ich auch noch so ein bisschen beweisen. Die haben an sich die Personalien für, ich würde sagen, auf jeden Fall Viertelfinale in der Champions League. Und der BVB kämpft ums Überleben. Deswegen seid alle dabei beim Downfall von Niko Kovac.
Der Downfall von Niko Kovac. Brian, kannst du was entgegenhalten?
Ich glaube, ich bleibe das mal traditionell und auch bei meinem Verein. Nächste Woche gibt es das baden-württembergische Derby Freiburg gegen Stuttgart. Freue ich mich sehr drauf. Auch wegen meinen Stuggis.
Wunderbar. Dann mache ich den Abschluss und bewege mich weg vom Fußball mit einem Appell an euch Fußballmäuse da draußen. Es läuft gerade die Handball-EM der Männer parallel. Unsere Jungs sind wirklich sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Haben auch gestern wieder gewonnen gegen Norwegen. Sehr überzeugender Sieg. Am Montagabend geht's um 20.30 Uhr gegen Dänemark. Schaltet ein, guckt euch das an, supportet Handball, schaut auch mal andere Sportarten außer Fußball. Und jo, dann werden wir wieder Europameister, ne?
Das wär's.
Wir sind Europameister.
Danke, Walle.
Schön. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich mache mir jetzt einen Tee.
Ja, bitte.
Und werde dann die ganze Nacht Football schauen. Und dann sehen wir uns nächste Woche, ihr Lieben.
Mach's gut.
Tschö,
dass wir mal
ciao, ciao.
Europameister werden, das wär nicht schön.